The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 4. März.
Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Wir müssen Abschreckung leisten, um zu verhindern, dass es zum Äußersten kommt.
Das ist die Haltung von Boris Pistorius seit 2023. Für seine Wortwahl kriegstüchtig ist er damals kritisiert worden, zum Beispiel von Markus Söder. Deutschland wolle sich verteidigen und wehrhaft sein, so Söder, aber nicht kriegsbegeistert. Aus der Opposition heraus lässt sich halt wunderbar polemisieren. Jetzt steht die Union kurz davor, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und noch bevor sie das tut, wird sie wohl in der kommenden Woche Sondervermögen oder besser Sonderschulden für Verteidigung und Infrastruktur in gigantischer Höhe beschließen. Und zwar mit dem alten Bundestag. Mit Kriegsbegeisterung hat das ebenso wenig zu tun wie die Wortwahl von Boris Pistorius. Es geht darum, Deutschland kriegsverhinderungsbereit werden zu lassen, indem es kriegstüchtig gemacht wird. Friedrich Merz hat es gestern so formuliert.
Und ich werbe dafür, dass wir uns darauf einstellen, dass wir sehr, sehr viel mehr für unsere eigene Sicherheit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tun müssen.
Sehr, sehr viel mehr. Militärexperten haben das bereits in Zahlen gegossen. Sie gehen davon aus, dass bis 2030 bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich zu den bisher geplanten Verteidigungsausgaben erforderlich sind. Das entspräche einem Volumen von 3-4% des Bruttoinlandprodukts. Diese Zahl haben auch die europäischen Staats- und Regierungschefs am Sonntag auf dem Ukraine-Gipfel in London in den Raum gestellt. Deutschland als größte Volkswirtschaft der EU wird sich dem nicht entziehen können. Die sicherheitspolitische Wirklichkeit, sie hat die womöglich bald Regierungspartner von Union und SPD schneller eingeholt, als sie Koalitionsverhandlungen sagen können. Es ist Zeitenwende, immer noch. Konstatiert hat die Olaf Scholz schon vor 3 Jahren. Allerdings hat er die Deutschen glauben gemacht, mit dem Auflegen eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro sei dieser Genüge getan. Zeitenwende, das bedeutet aber mehr. Etwa die Frage über die Ausgestaltung eines Wehrdiensts, von Olaf Scholz einst lapidar als überschaubare Aufgabe abgetan. Friedrich Merz hingegen hat jetzt über die personelle Aufstellung der Bundeswehr gesagt:
Egal wie wir die Fähigkeiten auch innerhalb des europäischen Teils der NATO in den nächsten Jahren definieren, mit der gegenwärtigen Sollstärke kommen wir nicht hin und mit der gegenwärtigen Iststärke schon mal gar nicht. Das heißt, wir brauchen eine sehr viel stärkere Personalstärke der Bundeswehr.
Zudem werden Merz und die SPD die Frage beantworten müssen, ob Deutschland Teil der Koalition der Willigen ist, die ein Friedensabkommen, sollte es denn zustande kommen, zwischen Russland und der Ukraine auch militärisch absichert. Auf eine deutsche Regierung kommen also schwerwiegende Entscheidungen zu. Ob Union und SPD diese bewältigen können, ob sie den gemeinsamen politischen Willen dazu aufbringen, für den wiederum gegenseitiges Vertrauen die Grundlage ist, darüber werden die jetzigen Sondierungsgespräche Aufschluss geben. Gefragt nach dem Atmosphärischen dieser Gespräche hat Lars Klingbeil auf einer Pressekonferenz der SPD-Vorsitzenden gesagt:
Also wir sind alles Profis, wir wissen, welchen Auftrag die Wählerinnen und Wähler uns mitgegeben haben und deswegen geht es jetzt gar nicht um die Frage, ob da 18 Freunde an einem Tisch sitzen, sondern es geht um die Frage, ob wir uns der gemeinsamen Verantwortung, die wir für dieses Land tragen, für Europa tragen, der gemeinsamen Aufgabe, auch die uns die Wählerinnen und Wähler mitgegeben haben, ob wir uns dieser Verantwortung bewusst sind.
SPD und Union haben die Chance, dem auch von Klingbeil gerne im Mund geführten zuerst das Land, dann die Partei, wieder Leben einzuhauchen. Das heißt auch, persönliche Profilierung ist jetzt fehl am Platz. SPD-Chefin Saskia Esken meinte dennoch, ungefragt, am Ende der Pressekonferenz folgende Botschaft setzen zu müssen.
Vielleicht kann auch ich in unser beider Namen noch eine persönliche Anmerkung machen. All das, all die wichtigen Fragen, die Sie jetzt gestellt haben und die wir zu besprechen haben, werden ganz sicher nicht die Männer unter sich ausmachen. Vielen Dank.
Sondierungstüchtig, das geht anders. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview der Politikberater und Publizist Nico Lange analysiert die Lage Europas nach dem Eklat im Weißen Haus.
Wie sieht eine dauerhafte Sicherheitsgarantie aus? Aus 3 Elementen. Den Streitkräften der Ukraine, einer europäischen Militärpräsenz und amerikanischem Backup.
Mit unserer Börsenreporterin Anne Schwedt blicken wir auf die aktuellen Kursentwicklungen, nachdem Donald Trump eine Kryptoreserve für die USA ins Spiel gebracht hat. Außerdem stellen wir Ihnen eine magenfreundliche Telefonnummer im Kölner Karneval vor und wir gratulieren dem größten Tausendsasser der Schweiz zum 80. Geburtstag. Das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky hat endgültig die alten Gewissheiten der transatlantischen Beziehungen zertrümmert.
If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it, so the bullets stop flying and your men stop getting killed.
Of course, we want to stop the war.
But you're saying you don't want a ceasefire.
But I said to you,
I want a ceasefire.
With guarantees.
Because you'll get a ceasefire faster than an agreement.
Ask our people about ceasefire. What they think?
That wasn't
with me. It doesn't matter for you what.
That wasn't with me.
Jetzt kommt es auf Europa an. Am Sonntag trafen sich Staats- und Regierungschefs zu einem Ukraine-Gipfel in London. Welche Pläne haben die Europäer? Kann das Verhältnis zwischen Kiew und Washington gekittet werden? Und wenn ja, wie? Dazu habe ich Nico Lange gefragt. Er ist Politikberater, Politikwissenschaftler und Publizist. Lange war auch Soldat und diente in NATO-Stäben in Deutschland, Dänemark und Polen. Und in Bosnien und Herzegowina und im Kosovo war er ebenfalls im Einsatz. Bis Ende 2022 saß Lange an der Spitze des Leitungsstabs im Bundesministerium der Verteidigung. Nun ist er als Senior Fellow für die Zeitenwende-Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz tätig. Wie Nico Lange die aktuelle Lage einschätzt, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Lange.
Guten Morgen.
Herr Lange, wir sprechen an Tag 3 nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten im Weißen Haus, der ja in einer beispiellosen Demütigung durch Trump und seinen Vize Vance endete. Die beiden sind ja wie Gegner und nicht wie Verbündete der Ukraine aufgetreten. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat jetzt von Zelensky gefordert, seine Beziehung zu Trump wiederherzustellen. Herr Lange, wie kann das gehen?
Es ist im Interesse der Ukraine, weiterhin trotz aller Schwierigkeiten gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika zu haben. Jetzt saßen da im Raum mit Zelensky und Trump ja auch Vance und Rubio, die früher mal ganz erbitterte Trump-Gegner waren. Die haben ja auch ihr Verhältnis irgendwie repariert. Also das scheint zu gehen mit Trump. Möglicherweise wäre ein Weg, das Ganze zu entpersonalisieren und erstmal Beauftragte zu benennen, die miteinander sprechen, damit man nicht diese sehr feindliche personelle Note weiter drin hat in diesen Gesprächen. Aber ich halte das nicht nur für möglich, dass es geht, sondern ich glaube, dass das schon auch sehr bald passieren wird.
Friedrich Merz hat am Montag gesagt, er gehe davon aus, dass es bei dem Eklat im Weißen Haus um eine von der US-Administration herbeigeführte Eskalation gehandelt habe. Sehen Sie das auch so?
Es ist sehr ungewöhnlich, dass 40, 50 Minuten bei diesen Auftaktbildern politisch miteinander gesprochen wird. Normalerweise tauscht man da Floskeln aus und macht nette Bilder und geht dann in das Gespräch. Diese Situation war so herbeigeführt. Der mager, freundliche Journalist, der nach Zelenskys Anzug fragt, gehört ja da offensichtlich zum Bestand dieser Truppen. Also auch das war ja beabsichtigt. Und insbesondere das Verhalten von J.D. Vance legt nahe, dass es eine gezielte Provokation war, um vor laufenden Kameras so eine Show abzuziehen, auch für das eigene Publikum. Möglicherweise will sich die Trump-Administration den Verpflichtungen gegenüber der Ukraine, aber auch gegenüber der NATO entledigen, um völlig frei agieren zu können.
Am Sonntag hat jetzt in London ein Ukraine-Gipfel stattgefunden, der ist unabhängig einberufen worden von dem, was am Freitag passiert ist, hat sich dann aber mit all dem beschäftigt natürlich, was im Oval Office vorgefallen ist. Zelensky war auch dabei. Und neben der Solidarität, die Europa gegenüber der Ukraine demonstrieren wollte, hat es ja auch einen ersten Vorschlag gegeben, wie es jetzt weitergehen soll. Macron hat von einem einmonatigen Waffenstillstand gesprochen, um so Raum für diplomatische Lösungen zu schaffen. Jetzt haben aber die Briten schon wieder dementiert, dass es eine Einigung auf dieses Vorgehen gäbe. Da stellt sich die Frage, wie geschlossen sind die europäischen Staaten?
Wenn das Wort Waffenstillstand fällt, gibt's ja immer gleich gewisse Euphorien, auch mediale und öffentliche. Worüber geredet wurde, ist die Möglichkeit eines Vorschlages einer Waffenruhe zu Luft und auf der See für einen Monat. Und ich glaube, das ist in zwei Richtungen gedacht, in die eine Richtung, in Richtung Trump, um klar zu zeigen, guck mal, wir reden doch über Waffenstillstand, über Frieden, das willst du doch. Und zum anderen, um zu testen, meint Putin es wirklich ernst? Weil wenn klar ist, dass Putin das sofort ablehnt, dann sieht man ja, wer der Verantwortliche ist. Das scheint mir die Überlegung zu sein. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich zu einem Waffenstillstand in Bezug auf Luftangriffe oder Angriffe auf See führt, für extrem klein. Das letzte Mal, als jemand so ein Ansinnen hatte, es gab ja schon mal Gespräche vor einigen Monaten zwischen der Ukraine und Russland, um zu sagen, lasst uns doch auf beiden Seiten mit den Angriffen auf Energieinfrastrukturen aufhören. Und die russische Antwort war, was wollt ihr denn von uns? Wir greifen doch gar keine Energieinfrastrukturen an. Also ich würde da jetzt nicht, nur weil jemand Waffenstillstand gesagt hat, sofort euphorisch sein. Aber klar ist, Großbritannien übernimmt da jetzt Führung und versucht, eine europäische Struktur hinzubekommen. Es zeichnet sich für mich aber auch ab, weil Großbritannien ja ist ja bezeichnenderweise kein EU-Land, übernimmt aber trotzdem Führung, dass es eher so eine Koalition der Willigen sein wird, die da jetzt handelt. EU-Staaten wie Ungarn oder die Slowakei wollen nicht mitmachen. Das Vereinigte Königreich will aber zum Beispiel mitmachen. Und dann gibt es einige, die sagen, wir würden Truppen stationieren. Andere sagen, die machen das nicht. Also es wird dann eher eine Gruppe von europäischen Staaten sein, die gemeinsam für die Ukraine handelt, als eine große Formation aus EU und UK gemeinsam.
Diese Gruppe, wie immer sie aussehen mag und vor allem welchen Plan auch immer sie jetzt entwickeln mag, die Frage ist ja, wann kann man etwas Konkretes für die nächsten Wochen festlegen? Und es heißt ja immer, das müsse dann mit den USA abgestimmt werden. Das heißt, alleine sind diese europäischen Staaten gar nicht handlungsfähig. Sie brauchen die USA an ihrer Seite.
Das stimmt. Andererseits ist die Gelegenheit günstig in dem Sinne, als dass Russland gerade schwach ist. Also Russland greift zwar seit langem an, hat aber da 800 bis 1000 Verluste am Tag. Die Angriffe haben sich zuletzt verlangsamt und Russland kann also mit viel Aufwand und hohen Verlusten ein paar Dörfer in der Südostukraine erobern, aber keine großen Durchbrüche erzeugen. Das heißt, wenn man jetzt die Ukraine militärisch so ausstattet, dass sie die Front stabilisieren kann und die Russen sogar unter Druck setzen kann, also denken Sie daran, dass zum Beispiel Teile des russischen Gebietes Kursk immer noch von der Ukraine kontrolliert werden. Wenn die Ukraine das machen kann, dann kommt man vielleicht einem Waffenstillstand näher. Man muss aber in dem Moment auch die Frage beantworten, wie sieht eine dauerhafte Sicherheitsgarantie aus? Aus drei Elementen, den Streitkräften der Ukraine, einer europäischen Militärpräsenz und amerikanischem Backup. Und das amerikanische Backup, das müssen gar keine US-Truppen in der Ukraine sein, das kann auch von außerhalb der Ukraine geliefert werden. Aber das amerikanische Backup braucht man deshalb, weil wir bestimmte militärische Fähigkeiten als Europäer überhaupt gar nicht haben, selbst wenn wir wollten. Und da sind auch Waffensysteme dabei, die haben die Amerikaner an niemanden exportiert, die gibt es nur dort. Und ohne dieses amerikanische Backup ist die Abschreckung nicht glaubwürdig. Wir müssen ja beachten, dass alles, was wir gerade diskutieren, wir vor den Augen des Feindes diskutieren. Und Russland sieht ja, was gemacht wird und was nicht gemacht wird und leitet daraus ab, schreckt uns das ab oder eben nicht.
Im Moment hat man den Eindruck, dass Russland der Beobachter ist, der sich zurücklehnt, genießt, wie sich Europa und die USA zerlegen. Wie also kriegen es die Europäer hin, dass die USA sich bekennen, ein Backup für die Sicherheit der Ukraine und auch für die Sicherheit Europas weiterhin zu sein und zu bleiben vor allem?
Zunächst mal, indem wir selbst stark sind. Ich glaube, dass das ein reflektiver Prozess ist. Wenn wir selbst mehr machen militärisch, dann sagen die Amerikaner auch gut, dann kommen wir dazu. Und andersrum ist es so, na, wenn ihr nichts macht und eure Verpflichtungen nicht einhaltet, dann machen wir halt gar nichts mehr. Und da muss jetzt Butter bei die Fische, da müssen jetzt Dinge wirklich gemacht werden. Und was das Tempo angeht, naja, jetzt noch ein Sondervermögen in Deutschland in das gleiche System reinzugießen, das nachweislich nicht performt, auch in den letzten 3 Jahren nicht, das ist nicht sinnvoll. Dann muss man das Geld anders ausgeben und schneller ausgeben und die Strukturen verändern, möglicherweise auch Personal verändern, damit das mal schneller vorangeht. Auch das ist ja eine Schlussfolgerung, die auch in anderen Ländern schon andere gezogen haben. Also man kann sich ja angucken, wie man weniger behäbig solche Dinge macht als in Deutschland. Das geht schon, wenn man will.
Was meinen Sie damit, dass man damit anders umgehen muss, als man es mit dem bisherigen Sondervermögen von 100 Milliarden Euro getan hat?
Das ist die verpasste Chance der deutschen Reaktion auf die Zeitenwende. Man hat ein Sondervermögen, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr in die Verfassung geschrieben. Und die Bundeswehr hat gesagt, wir haben hier eine Liste, die wir schon seit Jahren vor uns herschieben. Das ist ja schön, dass wir jetzt Geld haben. Und wir machen alles wie immer, nur wir haben jetzt mehr Geld. Und in dem gleichen behäbigen Planungs- und Beschaffungsverfahren mit der Liste, die man schon seit 10, 15 Jahren rumgeschleppt hat, hat man jetzt gearbeitet. Wir haben also Dinge angeschafft, für die wir vor 10 Jahren das Geld nicht hatten. Was heißt das eigentlich für die Zukunft, für Satellitenfähigkeiten, für Drohnen, für autonome Systeme, für Drohnenabwehr, für ganz viele Dinge, die die Ökonomie der Luftverteidigung betreffen? Also man hat gar nicht neu geplant, sondern einfach die Liste mitgeschleift. Und jeder weiß auch in der Bundeswehr, dass die Kombination aus viel zu komplizierter Planung, hier noch eine Spirale, da noch ein Schleifchen, das noch komplizierter und der Beschaffung dazu führt, dass es immer lange dauert, immer zu teuer wird. Das ist ja die Erfahrung, die alle gemacht haben. Und woher kommt denn die Annahme, dass man sagt, in dieses System, das so wie beschrieben funktioniert, geben wir jetzt mehr Geld und dann kommen da schneller bessere Ergebnisse dabei heraus? Ich glaube, das ist illusorisch. Und natürlich muss man sich auch die Frage stellen, brauchen wir 240 Generäle? Brauchen wir große Stäbe, die alles auf Millimeterpapier aufmalen und in 82 Spiegelstrichen ausformulieren? Oder brauchen wir auch mal jüngere und andere Leute in verantwortlichen Positionen, die das anders machen? Und ich bin dafür Letzteres. Die Bundeswehr kann auch nicht immer nur sagen, wir machen schon alles richtig, wir brauchen nur weniger Zivilisten, eine Wehrpflicht und mehr Geld. Das ist nicht korrekt. Ich glaube, die Bundeswehr selbst muss sich sehr stark verändern, um mit so einem neuen Sondervermögen auch eine höhere Einsatzbereitschaft zu produzieren.
Aber das Sondervermögen, das braucht es aus Ihrer Sicht, ein neues weiteres?
Im Idealfall braucht es einen verlässlichen Verteidigungshaushalt, der strukturell einen Vorrang für gesamtstaatliche Sicherheit eingebaut hat. Auch für Bundeswehr, aber Sicherheit ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, gehören noch andere Dinge dazu. Und das muss eben im Haushalt wichtiger sein als andere Dinge. Und noch besser als ein Sondervermögen ist natürlich, wenn man das permanent im Haushalt hat und sich darauf verlassen kann. Das ist übrigens auch die beste Botschaft als ein Sondervermögen, das wieder für 2-3 Jahre Raum schafft und dann das Problem vor sich herschiebt.
Herr Lange, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
In der neuen Folge von Edle Federn, unserem Literaturpodcast, spricht Juli C. mit dem Bestseller-Autor Takis Würger.
Ich heiße Takis Würger, ich komme aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen und wohne heute allerdings entweder in Leipzig oder in Berlin, je nachdem, ob ich gerade bei meiner Partnerin bin. Und ich habe tatsächlich lange als Journalist gearbeitet. Ich habe angefangen bei einer kleinen Lokalzeitung in München. Und war dann ein paar Jahre beim Spiegel und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich erstmal lieber Bücher schreiben möchte, als journalistisch zu schreiben. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren Schriftsteller.
Für seine Berichte aus Konfliktzonen wie Afghanistan, Libyen und der Ukraine wurde er unter anderem mit dem Deutschen Reporterpreis und dem CNN Journalist Award ausgezeichnet. Nun aber ist er Schriftsteller und sein neuer Roman heißt Für Polina.
Hannes ist der Held dieser Geschichte, der aber kein Held sein will. Das ist so trotzdem die Hauptfigur und das ist ein erst Junge und dann junger Mann, der sehr viele Sachen nicht gut kann. Also er hat so ein bisschen Probleme mit Menschen und ist ein introvertierter Typ und zurückgezogen. Aber er hat ein alles schlagendes Talent, eine Gabe. Und das ist die Gabe, Klavier zu spielen und seine eigenen Melodien zu spielen. Aber ihm ist es völlig egal, ob irgendjemand sagt, dass er darin gut oder schlecht ist. Sondern er spielt Musik, weil er dadurch einen Zugang zur Welt findet und zu seinen eigenen Gefühlen und auch zu anderen Menschen. Und dieser Hannes wächst auf zusammen mit einem Mädchen, das Polina heißt, die sehr anders ist als er, die irgendwie in allem Möglichen begabt ist und ein sehr lebendiges Mädchen ist und und Hannes beste Freundin, als sie Kinder sind, und dann verliebt sich Hannes in sie. Und dann verlieren sie sich nochmal aus den Augen, und irgendwann dann so Mitte 20 merkt Hannes, dass das die Frau ist, die er eigentlich immer geliebt hat, und dass alles, was er tut und alle seine Gedanken eigentlich um Polina kreisen, und dann will er sie wiederfinden und sie ist aber unauffindbar. Und davon handelt eigentlich die Geschichte.
Juli C. und Takis Würger sprechen über die Bedeutung von Scheitern, den Mut, sich dem eigenen Talent zu stellen, und über die Rolle der Musik als Ausdruck von Emotion und Identität. Über seinen frisch erschienenen Roman Für Polina sagt Juli C.:
Im Lauf des Romans entwickelt man den Verdacht, dass der Weg zum Glück nicht unbedingt im Höher, weiter, schneller liegen muss. Nicht im Voranhasten und Abhaken, Kämpfen und Gewinnen, sondern vielleicht auch im Innehalten, in der tastenden Suche, im Lauschen und Horchen. Ein Held ist nicht unbedingt derjenige, der sein Leben wie ein Getriebener absolviert und tütenweise Zwischenerfolge vorweisen kann, ohne am Ende zu wissen, was denn das große Ziel eigentlich gewesen sein soll. Ein Held kann auch sein, wer die Herausforderung annimmt, das Wunder und das Grauen der eigenen Existenz Tag für Tag, Minute für Minute in Stille zu ertragen. Und vielleicht, so wie in Für Polina, kommen Glück und Erfolg dann doch noch auf unerwarteten und verschlungenen Pfaden zu demjenigen, der sein Herz offen gehalten hat. In diesem Sinne ist Für Polina nicht nur eine Heldenreise, sondern auch ein Märchenbuch. Ein Roman, der Mut macht, das eigene Leben nicht am Erwartbaren, sondern immer wieder an den eigenen Gesetzen zu messen.
Das Gespräch in voller Länge gibt es ab sofort für zahlende Pioneers. Den Link zur neuen Folge von Edle Federn finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da löste Donald Trump mit seinen Plänen einer Kryptoreserve für die USA ein Kursfeuerwerk bei Bitcoin und Co. aus. Unsere Frau vor Ort, Börsenexpertin Anne Schwedt, hat ja gestern schon darüber berichtet. Anne, guten Morgen.
Guten Morgen, Dagmar.
Wie realistisch sind denn tatsächlich die Pläne einer Kryptoreserve? Kann Trump das einfach so beschließen und sorgen die Pläne weiterhin für Auftrieb im Markt?
Nee, also ganz realistisch gesehen kann Trump das nicht einfach so beschließen. Um solche Reserven einzuführen, müssten Gesetze geändert werden und der Kongress müsste auch zustimmen. Außerdem ist unklar, wie eine solche Reserve mit bestehenden Finanzgesetzen und Vorschriften vereinbar wäre. Auch ist gar nicht geklärt, wie eine solche Reserve überhaupt finanziert werden soll. Der Vorschlag, Goldreserven zu verkaufen, um Bitcoin zu kaufen, ist umstritten und sehr riskant. Und so grundsätzlich sind Kryptowährungen eigentlich viel zu volatil für staatliche Reserven. Noch sind auch viele Details zur praktischen Umsetzung komplett unklar. So oder so müsste die Regierung erhebliche technische und sicherheitstechnische Herausforderungen bewältigen. Und zu deiner zweiten Frage, ob die Kryptos weiter steigen? Nein, die anfängliche Euphorie ist tatsächlich schon wieder abgeflaut, was auch Zweifel an der Nachhaltigkeit des Plans aufkommen lässt. Aber am Freitag ist ein Kryptogipfel im Weißen Haus geplant. Vielleicht erfahren wir da ja mehr.
Und Anne, dann sag uns doch bitte noch, wie ist die Wall Street in dieser Woche gestartet?
Mit extrem schlechter Laune, Dagmar, und einem dicken Minus bei den großen Indizes. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 1,5%, der S&P 500 minus 1,8% und die Nasdaq verlor sogar 2,6%. Damit hat der S&P 500 alle Gewinne von diesem Jahr wieder abgegeben. Grund dafür ist Trump, der an den geplanten 25% Zöllen gegen Mexiko und Kanada festhalten will. Die sollen ab heute gelten. Die Anleger haben jetzt Angst vor einem ausgewachsenen Handelskrieg und dass die amerikanische Wirtschaft darunter leiden könnte. Besonders Tech-Werte wie Nvidia litten stark. Da ging es um 9% nach unten. Nvidia hat von seinem letzten Allzeithoch jetzt 25% verloren. Nachbörslich kam dann auch noch die Meldung, dass Trump die Militärhilfen für die Ukraine vorerst ausgesetzt hat. Auch das könnte noch für schlechte Laune sorgen, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass so viele Nationen mit einem ganz besonders schmackhaften Kulturgut hierzulande fremdeln. Dem Mettbrötchen. Im Internet kursieren jede Menge Videos, wie sich Vertreter verschiedener Länder diesem deutschen Rohgenuss nähern.
Ich esse Mettbrötchen zum ersten Mal in meinem Leben als Japanerin, die in Deutschland schon über 5 Jahren wohnt.
Dieser Japanerin hat es übrigens sehr gut geschmeckt. Kein Wunder, schließlich wird das Mettbrötchen auch deutsches Sushi genannt. Ganz besonders schwer tun sich übrigens Engländer und Amerikaner. In deren Kulturkreis ist es tatsächlich absolut unvorstellbar, rohes Fleisch zu essen.
Bist du bereit? Are you ready?
Yeah.
For a Mettbrötchen. This is called Mettbrötchen. It's raw meat.
Oh my god. Oh my god.
Yeah, people love it. People love it or hate it.
Oh, give it a try. Oh god.
Das Mettbrötchen ist Geschmackssache und manchmal sogar ein Politikum, was sogar im thüringischen Wahlkampf verwurstet wurde. Björn Höcke und Mario Vogt streiten über die Brötchen- bzw. Gretchenfrage, Mett oder Gehacktes.
Ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der...
In Thüringen heißt das Gehacktes, wenn Sie sich in der
Heimat auskennen. Ich habe gerade gesagt, gehacktes Brötchen.
Nee, Sie haben Mett gesagt.
Es ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt Mett, weil nicht jeder gehacktes versteht.
Wer sehr wohl die Sprache des Metts versteht, sind hunderttausende Jecken und Karnevalisten im Rheinland.
Ich will Mett, Mett, Mettbrötchen, Mett, Mett, Mettbrötchen.
Als flankierender Bierhappen für den kleinen Hunger zwischendurch ist das Mettbrötchen aus der fünften Jahreszeit nicht wegzudenken. Warnungen mit Blick auf Keime und Mikroben, die Lebensmittelvergiftungen hervorrufen können, wenn das Mett nicht richtig gelagert wird oder ein zu hoher Cholesterinspiegel, werden in der Regel ignoriert. Wie hier von Caroline Kebekus.
Die wollen uns unsere leckeren Mettbrötchen badig machen hier. Was? Ich hab vor Schreck erstmal meine Beefy zurück ins Schwein geschoben. Wie soll man denn bitte Karneval ohne Fleisch feiern? Ich kann doch keine 40 Kölsch trinken ohne Grundlage. Das ist doch unmenschlich. Wie soll ein kölsches Mädchen diese Zustände ertragen?
Keine Angst, Caroline, es naht ja Rettung. In Köln wurde bereits im vergangenen Jahr eine Initiative gestartet, wie während der Karnevalsparty zu Hause auch die spontane Lust auf Mettbrötchen befriedigt werden kann. Man kann dort bei einer Fleischerei unter der Mett-Hotline ein Do-it-yourself-Mett-Set bestellen. Das umfasst 10 Brötchen, Mett, Butter und Zwiebeln. In Berlin kommt das Koks-Taxi, wenn die Party lahmt, in Köln der Kühlwagen der Metzgerei Eckert. Und weiter geht's, gestärkt unter dem Motto, so richtig nett ist's nur mit Mett. Meine Heimatstadt Köln kann man übrigens guten Gewissens als deutsche Mett-Hauptstadt bezeichnen. Eine echte Mett-Ropole. Wir Kölner wissen einfach, was morgens während der tollen Tage auf den Frühstückstisch gehört. Vegetarier müssen jetzt ganz tapfer sein.
So ein Kilo Mett geht bei uns beim Frühstück im Durchschnitt weg,
sagt diese Frau gegenüber RTL. Aber keine Angst, spätestens morgen setzt auch bei Kölnern wieder ein wenig Gesundheitsbewusstsein ein. Denn wir wussten schon immer, am Aschermettwoch ist alles vorbei.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Dieter Meier nicht nur Gründer der legendären Band Yellow ist, sondern auch Schauspieler, Performancekünstler und auch noch eine Restaurantkette betreibt. Ja, was denn noch alles? Heute wird der beste Schweizer Kulturexport 80 Jahre alt. Und zur Feier des Tages blicken wir auf das Leben dieses Tausendsassers zurück. Am 4. März 1945 erblickt er in Zürich das Licht der Welt. Sein Vater hat einen soliden Karriereplan für ihn. Banker soll er werden. Aber Dieter Meier denkt sich, langweilig. Also bricht er sein Jurastudium ab, kehrt der Bankenwelt den Rücken und wird Pokerprofi. Jahrelang finanziert er sein Leben durch Zocken, bevor er sich einem noch größeren Spiel zuwendet, der Kunst. Seine wohl legendärste Performance, die Aktion zur Documenta in Kassel. 1972 lässt er eine Gedenktafel in den Boden der Fußgängerzone einbetonieren, die voraussagt, am 23. März 1994 von 15 bis 16 Uhr wird Dieter Meier auf dieser Platte stehen. Und 22 Jahre später zur Documenta steht Meyer auf eben dieser Platte in der Kasseler Fußgängerzone. Regungslos eine Stunde lang. Self-fulfilling prophecy at its best. Die Leute kommen in Scharen, um ihm beim Nichtstun zuzusehen. Ein Spektakel oder, wie Meyer es nennt, Aktionskunst. Aber mit einem Dasein als gefeierter Konzeptkünstler ist es noch nicht getan. 1977 gründet Meyer mit Boris Blank die Elektropop-Band Yellow. Sie prägen den Sound der 80er mit, machen die Schweiz cool und ihre Songs wie The Race oder Oh Yeah laufen bis heute weltweit. Der Mann kann eben einfach alles. Er nimmt das Leben, wie es kommt. Und in einem Interview mit Star Sessions verwendet er eine ganz interessante Analogie zu seinem Wesen.
Kaum etwas, das ich je gemacht habe, war geplant. Ich sehe mich ja eher so als ein Rhizom. Das sind diese Pilznetzwerke, die unter dem Boden sind. Die Symbiose zu einem nahen Baum, dann entsteht etwas. Wahrscheinlich, wenn ich Boris Blank nicht getroffen hätte, hätte ich wahrscheinlich gar nicht Musik gemacht.
Aber als wäre eine erfolgreiche Kunst- und Musikkarriere nicht schon genug für ein Leben. Dieter Meyer ist auch erfolgreicher Unternehmer. In den 80ern kauft er in Argentinien Land und baut sich dort über die Jahre eine Biofarm mit tausenden Rindern auf. Heute betreibt er gleich mehrere Bars und Steak-Restaurants in der Schweiz, in Deutschland und Argentinien, die Weine, Rindfleisch und auch Nüsse aus seiner eigenen Produktion anbieten.
Worauf ich großen Wert lege, ist, dass ich sagen kann, von der Farm auf den Teller und vom Weinberg in die Flasche.
Dieter Meyer ist ganz im Sinne Franz Kafkas ein Wandersmann. Der hat gesagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Oh yeah.
Oh yeah.
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Mm-hmm.